Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Friederike Westerhaus herzlich willkommen. Er ist kein neuer Stern am Pianistenhimmel, aber er strahlt heller und heller. 29 Jahre alt ist er inzwischen, Igor Levit, international gefragt und entsprechend viel auf Achse. Am kommenden Wochenende gestaltet er das Klavierfestival 360 Grad Klavier in Ulrichshusen im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich.
Herr Levit, ich habe sonst, wenn wir zusammen gesprochen haben, Sie als Pianisten aus Hannover vorgestellt. Das geht jetzt eigentlich nicht mehr, denn Sie sind kürzlich nach Berlin umgezogen.
Ja,
warum
dieser
Sinneswandel?
Ach, das war so eine Nacht- und Nebel-Aktion ein bisschen. Ich hatte ein so inspiriertes und unvergessliches Erlebnis oder einen großartigen Monat in New York im Dezember. Und saß dann bei einem Freund, beim sehr engen Freund, da bei ihm zu Hause und wir sprachen darüber, dass er ja gerade auch nach Berlin geht und irgendwie hin und her pendeln wird. Und dann habe ich mir einfach spontan gedacht, da in der Wohnung sitzend, habe ich gedacht, weißt du was, Marco, das wird jetzt Zeit. Und ich glaube, ich gehe da jetzt auch hin. Und habe im Grunde genommen aus so einer inspirierten Laune heraus einfach gesagt, so ist, jetzt mache ich das mal. Aber das ist weniger orts- als wirklich menschenbezogen, weil ich hier einfach 2, 3, 4 doch sehr enge Freunde leben, denen ich nah sein wollte.
Und es ist auch nicht so weit nach Hannover, also Sie können immer
sagen,
wieder zurück und hin und her fahren, wenn Sie mögen. Ihren Flügel haben Sie natürlich mitgenommen und ich habe mit großem Vergnügen gelesen, dass Ihr Flügel einen Namen trägt. Lulu. Wie kommt es denn bitte zu Lulu?
Ach, das war auch im Grunde auch aus einer Laune heraus. Ich habe ein sehr eigenartiges Instrument zu Hause. Das vom ersten Tag, als ich den Flügel ausgesucht hatte in Hamburg vor beinahe 8 Jahren. Es gab einfachere Instrumente, es gab wahrscheinlich objektiv sogar irgendwie bessere Instrumente, aber das war mein Instrument. Ja. Und dann saß ich weiß, irgendwie ein paar Jahre später saß ich in München, ich weiß gar nicht mehr wann das war, letztes Jahr, vorletztes Jahr, hat Kirill Petrenko doch Lulu dirigiert, was echt unvergesslich war. Und aus so einer Laune heraus habe ich meinen besten Freund angerufen, der noch in Hannover lebt und habe ihm gesagt, ach, weißt du was, ich glaube, ich nenne jetzt mein Instrument auch so. Und er hat gesagt, du bist ja auch irgendwie blöd. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist so ein schwieriges, eigensinniges, freies, komisches Teil da, was bei mir zu Hause steht. Ich glaube, das kriegt jetzt den Namen Lulu. Aber weder begrüße ich es mit Namen noch sonst was. Das war jetzt einfach eine kleine Spielerei, die sich mal auch ändern wird.
Und sicherlich. Haben Sie Fotos
Vielleicht
von
heißt
Lulu
es
auf dem
mal
Handy?
Keine Ahnung, Schnappi, weiß ich nicht, muss mal gucken.
Haben Sie Fotos von Lulu auf dem Handy?
Selbstverständlich, natürlich.
Die Sie natürlich auch zeigen. Herr Levit, Sie spielen bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern unter anderem Musik von einem zeitgenössischen Komponisten, mit dem Sie auch befreundet sind, Frederik Schewski. Sie haben Musik von ihm auch auf Ihrer aktuellen CD aufgenommen. The People United Will Never Be Defeated. Da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen, aber erstmal hören wir rein. Das war ein Ausschnitt aus dem Werk The People United Will Never Be Defeated von Frederik Schewski, gespielt von Igor Levit und der ist zu Gast hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Schewski werden Sie auch spielen beim Klavierfestival 360 Grad bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Wochenende. Sie haben eben, als das lief, gesagt, es ist so, dass Ihr Blick und Ihre Art, das zu spielen, diese Musik von Schewski, sehr verändert innerhalb von kurzer Zeit. Woran liegt das?
Na, mein Blick, etwas zu spielen, verändert sich grundsätzlich immer und immer wieder, egal, unabhängig davon, was es ist. Ob es jetzt Schewski ist oder Beethoven oder meine elenden Versuche, Thelonious Monk zu spielen, das verändert sich natürlich permanent. Ich verändere mich permanent. Ich will das auch gar nicht so hoch hängen. Aber mit Frederik verbindet mich einfach ungeheuer viel. Er ist mit einer der wichtigsten Konstanten jetzt in meinem Leben, als Freund und als Komponist sowieso und als Mensch und einfach, ja, ein Lebensgefährte im sagen wir mal, im Freundessinne.
Für diejenigen, die ihn nicht kennen, also wenn man ihn googeln möchte beispielsweise, dann muss man Rzewski googeln, also R-Z-E-W-S-K-I, so schreibt sich Frederik Rzewski. Es ist jemand, der Ihnen sehr nah ist und Sie kombinieren ihn auf Ihrer aktuellen CD und auch in Ulrichshusen unter anderem mit Musik von Beethoven. Das scheint erstmal so, dass das zwei wirklich weit auseinanderliegende Pole sind. Ich weiß aber gar nicht, ob das für Sie so ist oder ob es doch Musik ist, die was miteinander zu tun hat.
Frederik fühlt sich Beethoven sehr nah. Ich glaube, und das ist jetzt erstmal Fakt. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, weil am Ende muss ich das verantworten. Und ich glaube, dass diese beiden Musik auf so eine unglaublich zeitlose, aber und gleichzeitig ungeheuer gegenwärtige und lebendige und menschliche und nahbare und wirklich ja, Musik schreiben, die ihresgleichen sucht. Diese Musik hat Haltung. Frederiks Musik hat Haltung, er selbst hat Haltung, er erzwingt Haltung von seinem Gegenüber, er erzwingt Haltung von mir als Interpret, seine Musik tut es. Er erzählt Geschichten, Beethoven erzählt Geschichten, er erzwingt auch eine Haltung. Ich glaube, diese Musiken sind sich sehr, sehr, sehr nah, geistig sehr verwandt. Auf der Platte habe ich nun diese Variationen, auch mit Bachs Goldberg-Variationen, im Grunde genommen auch deswegen kombiniert, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, das sind die drei bedeutendsten Klavierwerke, Variationsklavierwerke, die wir haben, meiner Meinung nach. Punkt. Und das war mir ein Anliegen seit Jahren, seit ich im Grunde angefangen habe, an dem jeweiligen Werk zu arbeiten, was sehr, sehr lange her ist, war es mir immer ein Anliegen, diese drei zusammenzubringen. Und als ich die Möglichkeit ergab, sie aufzunehmen, dann stand sozusagen für mich fest, ja, das ist es jetzt. Wir haben knapp ein Jahr aufgenommen. Ich halte Frederik für einen der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit. Und nicht nur unserer Zeit.
Sie sagen, es ist ein Freund von Ihnen, jemand, den Sie natürlich kennen, dem Sie nah sind, den Sie als Mensch spüren können. All das ist ja was Sie auch generell suchen bei dem Komponisten, wenn Sie die Musik spielen. Also das suchen Sie ja auch bei Beethoven. Sie versuchen auch, Beethoven nahe zu kommen.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das so ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich versuche, Frederik nahe zu kommen, wenn ich seine Musik spiele. Ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich mit Frederik eng zusammenarbeiten würde. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite mit dem Menschen nicht eng zusammen, ich bin mit ihm sehr eng. Ja. Es geht mir nicht darum, sozusagen, ich möchte schon verstehen, was da in den Noten steht. Ich mache mir schon sozusagen meine Gedanken darum. Ich versuche das aber für mich so glaubwürdig wie möglich zu übersetzen, was ich da höre und was ich da lese. Am Ende des Tages muss ich mich darin auch wiederfinden. Natürlich probiere ich es, dem nahe zu sein, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, in dem und dem Stück höre ich jetzt diesen und jenen Charakterzug Frederiks. Das geht mir gar nicht darum. Mhm. Und bei Beethoven geht es mir ehrlich auch nicht darum. Ich kannte ihn nicht, fertig. Da bin ich echt Realist, ja, und ich bin derjenige, der das spielt. In dem Moment dann niemand anderes.
Sie haben ja die späten Beethoven-Sonaten auf den Markt gebracht, vor dieser Veröffentlichung, über die wir jetzt gesprochen haben. Sie haben sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen auch Beethoven musikalisch angenähert. Es ist Musik, wenn Sie auch sagen, Sie haben über ein Jahr aufgenommen, die reift, die in Ihnen wächst. Bei so einem Werk wie den Diabelli-Variationen, wie muss ich mir das quasi praktisch vorstellen? Begleitet Sie das einfach richtig täglich oder?
Es begleitet mich richtig täglich, ja. Diese drei Werke, diese drei Variationswerke oder Beethoven-Sonaten oder Werke, die ich habe, die begleiten mich buchstäblich täglich und überall. Ich verbinde Menschen mit diesen Werken, ich verbinde Bekannte mit diesen Werken, Freunde, Nicht-Freunde, ehemals Freunde, bald Freunde, Menschen, die ich sehe, Menschen, von denen ich lese, Bücher, die ich lese. Ich verbinde ganz sozusagen ganz konkrete Begegnungen mit Werken. Das war schon immer so. Immer mehr den Menschen als zum Beispiel die Natur, bei aller Liebe zur Natur. Das war bei mir sozusagen das Hauptinspirationsquell immer der Mensch gewesen. Insofern begleiten mich diese Werke täglich. Ich habe gerade, als wir die Musik da gehört haben, gesagt, vieles verändert sich. Ich höre heute, zufällig jetzt, weil ich das eigentlich nie mache, irgendwie in meine Aufnahme dieser Beethoven-Sonaten reingehört von vor 3 Jahren. Und ich weiß genau, weshalb ich da was gemacht habe. Und ich sehe das, ja, das ist, und bin da auch voll dabei, ja, und stehe da auch, aber wirklich mit von 0 bis 1000 dahinter, ja. Aber mein Zustand jetzt hat mit dem Zustand damals gar nichts zu tun. Das höre ich dann auch.
Die Aufnahme, die wir jetzt hören, nämlich von den Diabelli-Variationen von Beethoven, die ist eben ja ungefähr 1 Jahr alt, noch nicht mal
8 Monate,
ganz. Ja, genau. Wir hören rein in die Diabelli-Variationen. Hier sind die Variationen 32 und 33. Das waren die Variationen 32 und 33 aus den Diabelli-Variationen von Ludwig van Beethoven mit Igor Levit am Klavier. Herr Levit, die Diabelli-Variationen spielen Sie auch beim Festival 360 Grad im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Ulrichshusen jetzt am kommenden Wochenende. Das wird ein Rundumschlag, 360 Grad sagte schon, ein Rundumschlag übers Klavier. Reschewski werden Sie spielen, Beethoven werden Sie spielen, viele andere Sachen. Was haben Sie rundherum noch vor?
Also der Komponist, der im Grunde für mich auch noch mit im Zentrum steht, nicht nur bei diesen 360 Grad, aber auch generell, ist Ferruccio Busoni. Busoni wird eine riesengroße Rolle spielen an diesem Wochenende in der Klaviersolomusik, wie seiner grandiosen Fantasia Contrapuntistica. Busoni ist als Figur und Mensch, Denker, Theoretiker, Autor, Komponist, Pianist, Arrangeur, wie auch immer. Sicherlich ein Idol ist ein falsches Wort, aber sicherlich so eine Konstante für mich, ein Lichtpunkt, auf den ich immer blicke. Ich fühle mich ihm sehr, sehr nah, seinem Denken und auch grundsätzlich. Und Busoni ist sicherlich nicht vergessen, aber wird meiner Meinung nach in unseren Kreisen sträflich ignoriert.
Sie werden auch Gesprächskonzerte machen oder zumindest über das Klavier ins Gespräch kommen. Und es wird auch Jazz geben. Michael Wolny kommt, der Jazzpianist. Da gibt es eine richtige Nacht. Spielen Sie selber dann mit ihm zusammen? Oder?
Das gucken wir mal.
Ist noch
nein, das ist mit ihm zusammen. Also das weiß ich nicht. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Wir schauen mal, was da passiert. Und vielleicht setze ich mal auch jemand spontan ans Klavier, klar.
Es ist auch ein Festival, wo man Ihnen bei der Arbeit in anderer Weise zuschauen kann. Sie werden eine offene Meisterklasse dort leiten.
Ja.
Ist es tatsächlich so, dass man Ihnen dabei wie in die Karten schauen kann?
Also zuallererst geht es da bei dieser offenen Meisterklasse echt nicht um mich, sondern es geht um diejenigen, mit denen ich da arbeite. Da will ich mich ehrlich gesagt auch nicht zu wichtig nehmen. Ich weiß gar nicht, was es sein wird, weil ich niemanden von den Studenten bis jetzt kenne. Insofern ist das für mich sozusagen genauso offen wie für alle anderen auch. Es ist natürlich eine sehr, sehr kurze Zeit. Man kann auch einiges an diesem Format mit gutem Recht kritisieren. Weil was will man tun in einer Stunde? Ja, wie viel kann da passieren? Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich auf die Kollegen, und die da spielen werden. Und vielleicht können wir gemeinsam irgendwie ja neue Fragen stellen, einfach entdecken und schauen. Aber um mich alleine geht es da echt nicht.
Sie haben ja bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern vor 2 Jahren als Preisträger in Residence, ich glaube, ungefähr 20 Konzerte gestaltet, und das war dann auch wirklich über die gesamte Spielfläche verteilt, über diese riesige Fläche auch rein geografisch der Festspiele. Dieses Mal ist das Ganze zusammengezoomt auf ein Wochenende. Trotzdem wird dieser Geist der Festspiele da, glaube ich, sehr spürbar werden. Was macht diesen Geist für Sie aus?
Naja, es ist sozusagen die Festspiele leben von seiner ungeheuren Neugierde. Ja, Neugierde ist überall. Neugierde beim Publikum, Neugierde bei den Verantwortlichen, Neugierde bei den Musikern. Das ist großartig. Und mit diesem Projekt versuchen wir zusammen mit diesem Projekt Neugierde zu wecken. Und jetzt, wie gesagt, mal konzentriert an einem Ort, nicht mehr mit dem Auto von einem Ort zum anderen Ort, zum nächsten Ort und zum vierten. Sondern wir sind jetzt mal alle miteinander zusammen 2,5 Tage und sind hoffentlich alle wahnsinnig neugierig. Das ist, glaube ich, mit ein integraler Bestandteil des Geistes dieser Festspiele.
Sie haben sich Musik gewünscht, die uns jetzt in eine andere Richtung führt für diese Sendung. Malakoff Kowalski, How I Think of You. Warum dieser Wunsch?
Kowalski ist ein Phänomen. Er ist ein sehr enger Freund geworden über die letzten paar Jahre. Er macht so ungefähr alles. Er setzt sich ans Klavier, er setzt sich an die Gitarre. Er singt, er erzählt Geschichten. Er ist ein Chansonnier, er ist was immer. Er improvisiert, er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Er ist Musiker. Er ist frei. Er ist sozusagen, ich glaube, vieles, was mir wichtig ist in der Musik, nämlich die Musik als solche im Narrativ freizulassen und nicht ständig einzusperren in den Titel und in Regeln und in Gesetze und in, so darf man das und so war es und so wird es immer sein, sondern sie freizulassen und sie erst einmal sozusagen ganz unmittelbar zu erfahren. Das ist bei Kowalski irre. Und er ist einfach einer meiner liebsten Kollegen, ein Musiker, den ich überaus schätze und mit dem ich sehr eng bin und von dem ich glaube, er einfach in sozusagen in dem Pool der vielen Musiker, die wir heute kennen, doch eine echte Sonderstellung einnimmt. Und diese zwei letzten Platten, die er gemacht hat, sind einfach, ja, einfach herausragend.
How I Think of You, von und mit Malakow Kowalski. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Igor Levit ist zu Gast. Und Herr Levit, vor einiger Zeit, im Mai ist es, glaube ich, gewesen, haben Sie sich auf den Weg gemacht, um einfach vor Ort zu schauen, wie ist es nun wirklich? Und zwar auf den Weg gemacht nach Idomeni. Was hat Sie dabei umgetrieben? Warum wollten Sie dorthin?
Naja, ich bin dort mit einem sehr engen Freund zusammen hingeflogen, weil wir eine Erfahrung machen wollten, von der wir vorher gar nicht wussten, welche es sein wird. Das ist das Thema der Flüchtlinge, der derzeitigen Situation, ist nicht nur bei uns, ja im Grunde permanent da. Und wir haben uns ins Flugzeug gesetzt und sind hingeflogen. Und es war zum Teil eine wirklich groteske Situation, weil als wir da ankamen in Idomeni, auf diesem Camp, und es war erstaunlich ruhig, es war sehr irgendwie, ja, so bizarr das jetzt klingt, irgendwie geordnet. Es gab kleine Läden, Menschen haben sich selbst organisiert, die Flüchtlinge haben sich selbst organisiert zum Teil. Es gab überall Helfer, die Großartiges da leisten, ich will nicht sagen die einzigen, aber einen unglaublichen Pragmatismus beweisen. Das sind junge Leute, da wird gerne mal irgendwie drüber gelächelt, die da in den Yoga-Hosen, ja, also, und die da mit ihrem Yoga-Unterricht. Das sind junge Leute, die bringen da zum Teil ihr BAföG runter. Die sind einfach da und tun das, was Menschen gefälligst tun sollten, nämlich einander zu helfen. Und alle auf ihrem Feld, das meinte ich mit Pragmatismus. Mhm. Die einen helfen, im Boden zu wischen, die anderen sägen Platten und basteln Stühle, die anderen machen Tee, einer spielt den Clown und ist mit den Kindern da. Einfach um diese Unerträglichkeit vielleicht in so einer ganz minimalen Art und Weise doch ein bisschen erträglicher zu machen, für einen ganz kleinen Moment. Das ist wirklich bewundernswert, was da passiert. Und dann standen wir da auf diesem Camp und dann plötzlich, ja, und dann hieß es, am nächsten Morgen wird das Ding geräumt. Nicht wahr? Und dann sind Georg und ich diesen Bussen hinterhergefahren und haben uns wiedergefunden auf dem Ausweichcamp, beziehungsweise wo die Menschen da hingebracht wurden. Und was wir da gesehen haben, war so hart und so schwarz und so, also so furchtbar, dass mir da ehrlich gesagt die Worte fehlen, wenn Menschen im Grunde genommen nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts können. Wenn so ein Bild entsteht, das ist wie mitten in Europa das Ende der Welt, ja. Und es geht einfach nicht mehr vorwärts. Es ist vorbei. Diese Flucht ist gescheitert in dem Moment. Und ich habe dort einen Jungen kennengelernt, 24, mit dem ich auch heute noch irgendwie in Kontakt stehe und schreibe. Und es waren überall Kinder. Überall. Und das ist einfach, ich habe wirklich gar nichts Positives dem zu sagen darüber. Und es ist wirklich schlimm. Aber der Junge, den ich kennengelernt habe, ist in dieser Erfahrung, die er gemacht hat, dass im Grunde sein Leben zum Stillstand gekommen ist, sowohl innerlich als auch natürlich äußerlich. Mit was für einer Würde und was für einer inneren Stärke er da durch dieses Leben geht. Wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen, er hat erzählt. Und mein einziger Gedanke nach diesen Erzählungen war, ja, der Mann ist, verkörpert alles Europäische, woran ich irgendwie glaube. Und wo war das Europa? Ja. Und diese Bilder, die wir da gesehen haben, uns wird dann gesagt, wir müssen mit den Bildern leben. Ich frage mich, warum?
Sie haben selber auch in gewisser Weise sich eingebracht. Ich weiß, dass Sie in Hannover ein Konzert gespielt haben für Flüchtlinge. Ich weiß aber auch, dass Sie dem so in gewisser Weise selber etwas kritisch gegenüberstanden und es als einen ja nicht wirklich einen echten Austausch empfunden haben.
Ja, es gibt keinen Austausch in dem Moment. Egal, was mir einer herbeiredet. Ja, es gibt den Moment, wir gehen auf die Bühne, wir spielen unsere Musik. Was auch immer das heißen soll, unsere Musik, ist ja schon kulturrassistisch, das irgendwie zu sagen. Aber wir spielen eben Musik, die wir kennen, ja. Und wir haben es geprobt und uns gegenüber sitzen jetzt unsere neuen Mitbürger. Ich will auch irgendwie, ich habe das selber gerade ein paar Mal benutzt, aber ich bin auch ein bisschen drüber, ich hab irgendwie genug Flüchtlinge. Die Menschen, die jetzt hier in diesem Land sind, sind unsere neuen Mitbürger.
Die in Idomeni, die Sie dort gesehen haben, aber noch nicht.
Ja. Aber ich rede jetzt von dem Konzert. Das sind jetzt unsere Mitbürger. Ob das einige in diesem Land wollen oder nicht wollen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und jetzt spielen wir diese Stücke, aber ich weiß nichts über mein Gegenüber. Ich weiß noch nicht mal die Namen. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Was sie selber an Musik hören, was sie vielleicht selber zu sagen haben, was sie selbst empfinden, was sie erlebt haben. Es ist im Grunde eine böse ausgerückte, ziemliche Einbahnstraße. Nämlich, wenn es vorbei ist, gehe ich nach Hause oder wir gehen irgendwo hin. Aber diese meine neuen Mitbürger gehen wieder in den Bus und fahren wieder ins Heim zurück. Das ist kein Austausch. Ich glaube, was da fehlt und was wir, glaube ich, machen werden müssen, ist von der Schule angefangen bis auf allen Bereichen das, was in diesem wunderbaren Buch von Mansour als Biografieunterricht bezeichnet. Sowohl von meiner Seite zu meinem neuen Mitbürger, als auch von meinem neuen Mitbürger in meine Richtung. Ansonsten, glaube ich, wird das nicht funktionieren. Und bei Flüchtlingskonzerten, so nennen sich ja sehr viele, ich will sie gar nicht in Abreden stellen. Ganz im Gegenteil, es ist großartig, dass sie stattfinden, es ist großartig, dass Geld gesammelt wird. Es ist wirklich heilige Arbeit, es ist schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich glaube, es muss einen Schritt weiter gehen, mindestens einen, wenn nicht 100 Schritte.
Glauben Sie denn, dass Musik da eine Rolle spielen kann? Musik immer als das, was bezeichnet wird als die Sprache ohne Grenzen? Kann Musik ein Vehikel sein, um Verbindung aufzubauen, um einen Austausch zu fördern?
Sie kann ein Vehikel sein, um zu verstehen, dass wir einander zuhören müssen. Das ist Zivilisation, das einander zuzuhören. Insofern kann sie natürlich ein enormer Vehikel sein. Aber ich glaube, der größte Vehikel sind wir selbst. Und ist der Feuerwehrmann genauso wie der Musiker, genauso wie die oder der, wer immer. Das geht Hand in Hand. Aber einander zuhören und voneinander lernen mit Hilfe von Kunst, welcher Art auch immer, Kultur, was auch immer das heißen mag, und Musik, ja, das kann natürlich ein sehr, sehr starkes Vehikel sein.
Herr Liebert, wir kommen zu einem weiteren Musikwunsch von Ihnen. Warum Sie sich den gewünscht haben, darüber sprechen wir gleich. David Bowie, Black Star, ein Ausschnitt daraus.
Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a black star.
Das war ein Ausschnitt aus Black Star von David Bowie, gewünscht von Igor Levit, der heute zu Gast ist hier in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Naja, Herr Levit, ich denke, es liegt auf der Hand, dass Sie es sich unter anderem gewünscht haben, weil David Bowie Anfang des Jahres gestorben ist. Was lieben Sie an seiner Musik und was mögen Sie an dieser Person, David Bowie?
Ich halte ihn für, immer schon gehalten, für einen der bedeutendsten Musiker unserer Zeit. Es ist eine solche Radikalität, aber auch er, ein solch großer Geschichtenerzähler und ich bin nun jetzt sehr jung, aber trotzdem hat auch mich irgendwie dieser Mann als Musiker begleitet und war mir sehr, sehr wichtig. Und ja, Retour, wir haben es jetzt irgendwie ein halbes Jahr 2016 hinter uns und pardon me für meine Wortwahl, ja, wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Radio, aber was so Verluste von Persönlichkeiten angeht, ist es echt ein ziemliches Scheißjahr. Ich glaube, mit ihm ging es so ein bisschen los, oder? Ich glaube, das war, wann war denn das?
Januar, 10. Januar.
Das ist einer der aller größten Genre übergreifend. Und irgendwie finde ich diesen Song einfach enorm und habe ihn mir eben deswegen irgendwie gewünscht und hoffe natürlich, dass wer auch immer da oben sich da einen Chor zusammengestellt hat, jetzt irgendwie echt zufrieden ist. Und mir fehlt der ja sehr.
Man merkt in dem, wie Sie über David Bowie sprechen, auch in dem, wie Sie über Kowalski gesprochen haben, Ihr Spektrum an Musik, mit der Sie sich auseinandersetzen, ist enorm breit. Ich glaube, dass Sie ganz, ganz unterschiedliche Genres hören auch und ganz unterschiedliche Musiker.
Die ganze Zeit, ja, von morgens bis abends. Also da bin ich nicht eng. Interessiert mich ziemlich viel. Nimmt auch echt viel Zeit in Anspruch.
Und eine andere Sache, die auch viel Zeit in Anspruch nimmt, vielleicht, Fragezeichen, ist der Sport. Fußball, Sie sind Fußballfan?
Ich bin Fußballfan, der mit einer ganz grotesk schlechten Saison des Vereins Hannover 96 wirklich geknechtet wurde. Ja.
Aber das ist nicht der Grund, weswegen Sie Hannover verlassen haben.
Ach, um Gottes Willen, nein, ich bin dem Verein immer noch sehr, sehr gewogen.
Jetzt ist gerade die EM. Verfolgen Sie das?
Ich versuche es so viel wie möglich zu verfolgen, ja. Es ist, sobald es mir die Zeit erlaubt, klar.
Was ist das am Fußball?
Frag mich bloß nicht nach einem Tipp.
Was ist das am Fußball, was Sie da so anzieht?
Ach, keine Ahnung. Ich schaue es gerne mit Freunden. Es ist ein hochemotionaler Sport. Es ist ein großartiger Sport. Ich schaue es einfach gerne. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr herumphilosophieren. Das können andere tun. Ich finde das einfach spannend. Ich finde es großartig und das macht mich sehr froh. Es sei denn, ich denke an die Saison von Hannover 96 zurück. Das macht mich nicht besonders.
Und sind Sie eher fröhlich, der Fernsehgucker oder eher der Stadiongänger?
Beides, was immer die Zeit erlaubt.
Sie sind, wir machen mal einen ganz großen Sprung, künstlerischer Leiter der Kammermusikakademie des Heidelberger Frühlings. Da arbeiten Sie mit jüngeren Musikern zusammen, unterrichten auch in gewisser Weise dort, geben Ihr Wissen weiter. Sie haben selber unglaublich viel Kammermusik gemacht. Wenn Sie mit denen über einen begrenzten Zeitraum, das ist es ja, zusammenarbeiten, was steht für Sie im Vordergrund in dieser Arbeit?
Es sollte im Vordergrund stehen, Diskurs, Austausch, kennenlernen, zuhören, das steht im Vordergrund. Und lernen. Lernen miteinander, lernen voneinander, lernen, ja, einfach lernen und kennenlernen. Und nun ist Heidelberg für mich wirklich eine Homebase, wirklich ein Zuhause. Der Intendant ist ein Familienfreund. Ja, das ist Familie für mich. Das ist allergrößtes und noch größeres Vertrauen und noch größere Enge. Insofern, ich kann da auch so arbeiten, wie ich da arbeite, weil es dort so ist, wie es eben ist. Und die Akademie verändert sich von Jahr zu Jahr. Ich kann gar nicht sagen, was die Akademie ist. Bleibt so, wie ihr seid, existiert da nicht, sondern verändert euch. Das existiert da in Heidelberg. Aber sagen wir mal, wir machen Musik, wir sprechen, wir diskutieren und lernen voneinander, ja.
Vertrauen ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Sie haben es eben genannt. Sie spüren, dass da ein Vertrauen herrscht. Ich meine, Sie sind jetzt erst 29, sind aber schon seit mehreren Jahren wirklich auch international unterwegs. Was braucht es da auch in Bezug auf dieses Vertrauen, wenn Sie unterwegs sind? Vertrauen in sich selber? Wie ist es auch mit dem Vertrauen, was andere Ihnen entgegenbringen?
Ja, Vertrauen in sich selber ist natürlich essentiell. Also so häufig ich mich natürlich in Frage stelle und so häufig ich alleine daheim sitze und denke, was hast denn du da gerade gemacht? Das passiert natürlich. Ich arbeite nicht in einer Dunkelkammer. Und ich habe letztes Jahr zwar die Goldberg-Variation ja aufgenommen, aber nach sehr, sehr vielen Jahren Arbeit erst im Frühling letzten Jahres ja zum ersten Mal aufgeführt. Im Konzert. Einige Monate vor der Aufnahme. Das war eben in Heidelberg. Und ich bin durchgedreht die Wochen und Monate vorher. Durchgedreht, weil es ein enormer Druck lastete. Und eigentlich bin ich niemand, der jetzt irgendwie von Nervosität sich in die Hose macht. Aber das war in dem Moment wirklich, wirklich echt hart an der Grenze. Und noch ein paar Tage vor dem Konzert.
Druck, den Sie sich quasi selber
natürlich
gemacht haben.
Und ich werde dieses Gespräch nie vergessen, als Thorsten Schmidt, der Intendant des Heidelberger Frühlings, mir 2 Stunden vor dem Konzert sagte, du bist hier zu Hause, du darfst hier scheitern. Du darfst hier auch mal echt, das ist okay. Du hast hier doppelten Boden, du hast hier Netz. Hier sind dir gewogene, enge Menschen im Saal. Und so selbstverständlich das klingt, in dem Moment war das wirklich wie so ein Stöpselzieher, ja, und das werde ich echt, glaube ich, nie vergessen, und das wurde zum einen der schönsten Konzerte meines Lebens, und das meine ich mit Vertrauen. Es gibt in dem Moment irgendwie Anstandsregeln und alles, aber im Grunde keine Regeln in dem Sinne, und ich bin glücklich und froh darüber, dass ich einen Kreis von Menschen gefunden habe, wo das Berufliche ins Private überfließt und umgekehrt, was auch immer Beruf und Privat sein soll, keine Ahnung, wo ich wirklich dieses Vertrauen spüre. Und ohne diese Mitmenschen, glaube ich, würde ich das im Ernst echt alles an den Nagel hängen. Das macht für mich dann sonst keinen Sinn. Und ohne könnte ich nicht arbeiten.
Sie haben eine enge Verbindung auch zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Aufnahme, die wir jetzt hören, die ist 2014 bei den Festspielen entstanden. Ganymed von Franz Schubert zusammen mit Nikolai Bortschew, Bariton. Ja. Ganymed von Franz Schubert mit Nikolai Bortschew und Igor Levit am Klavier. Eine Aufnahme von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2014. In Mecklenburg-Vorpommern sind Sie, Herr Levit, in diesem Jahr und gestalten am kommenden Wochenende das Festival Klavier 360 Grad im Schloss Ulrichshusen vom 8. bis zum 10. Juli. Und dann sind Sie aber schon wieder im Oktober sehr präsent im Norden, nämlich mit Konzerten in Hamburg und Lübeck mit dem NDR Elbphilharmonieorchester unter Thomas Hengelbrock. Da spielen Sie Wolfgang Amadeus Mozarts A-Dur Klavierkonzert. Wenn ich mir Ihren Konzertkalender anschaue, dann habe ich gesehen, Sie haben viel Beethoven gespielt jetzt in der Saison, viel Schubert auch tatsächlich gespielt. Was brauchst du denn jetzt, um von da aus rumzuschwenken zu Mozart?
Weiß ich nicht, ist noch nicht so weit. keine Ahnung. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig drauf. Ich hatte gerade vor einigen Monaten ein sehr besonderes Konzert in Hamburg in der Fabrik in Altona, eben mit The People United, was wirklich echt sehr, sehr, sehr besonders war, sehr intensiv.
Von Czewski, was wir eingangs gehört haben, das
genau.
Werk, genau.
Und habe Freunde in Hamburg und freue mich einfach sehr, sehr, sehr drauf.
Das NDR Elbphilharmonieorchester ist nicht das erste Mal, dass Sie mit dem Orchester spielen. Was macht dieses Orchester für Sie aus?
Das ist echt eine schwierige Frage. Was macht ein Orchester aus? Weiß ich es, auf die Frage habe ich nie eine Antwort. Ich hatte immer in diesen Projekten, die wir zusammen gespielt hatten, immer ein sehr warmes und sehr kollegiales und sehr, sehr gutes Miteinander erlebt. Und wenn ich noch mal ein bisschen zurückblicke, dann ist natürlich ein echter Schritt für mich gewesen, das war 2009, als die Deutsche Stiftung Musikleben, der ich aufs allerengste verbunden bin und die einfach, was die für eine Arbeit machen und wie die jungen Musikern helfen und was sie für junge Musiker tun, steht echt für sich alleine. Das ist wirklich ungeheuer wichtig und großartig, was die Stiftung Musikleben für eine Arbeit macht. Und die Stiftung hat mir quasi mein Hamburg NDR Symphonieorchester, damals noch nur ohne Elbphilharmoniezusatz, Debüt verschafft mit Prokofjews erstem Klavierkonzert. Das ist einfach besonders, das habe ich so im Kopf und komme in allergrößter Dankbarkeit immer wieder gerne zurück.
Verrückt, das war 2009, sagen ja. Sie. Jetzt haben wir 2016, es hat sich ungeheuer viel bei Ihnen seitdem getan.
Ich hatte mal mehr Haare auf dem Kopf.
Sie kommen wirklich natürlich als total etablierter Künstler wieder zurück. Nochmal kurz zu Mozart. Ich meine, das Mozart-Klavierkonzert ist natürlich ein Konzert, was viele Pianisten auch ohne Dirigent spielen. Sie machen es jetzt ja mit Thomas Hengelbrock. Wie finden Sie da normalerweise zusammen?
Wir treffen uns, wir sprechen, wir spielen, wir stellen Fragen und wir schauen, wie nah wir einander, beieinander sind. Ja. Aber auch da geht es natürlich sehr um Vertrauen. Und es ist auch enorm wichtig, was das Orchester ist. Ja. Ich gehe da nicht hin und mit meinem Plan und den ziehe ich durch und dann begleitet mich das Orchester, sondern ich finde, mir ist in dem Moment ehrlich gesagt nichts wichtiger als, was ist das Orchester? Wer sind die Musiker? Was machen sie? Wie spielen sie? Was passiert da? Was kommt vom Orchester? Ich halte mich auch gerne in der ersten Probe echt sehr zurück und höre einfach ein bisschen zu. Das mache ich irgendwie immer so. So, und dann findet man zueinander. Und das geht mal ganz, ganz schnell und das geht mal weniger schnell, aber das ist ja okay.
Also die erneute Begegnung mit dem
NDR. Ich glaube, das wird schnell gehen.
Die erneute Begegnung mit dem NDR Elbphilharmonieorchester dann im Oktober am 7., 15. und 16. in Hamburg und Lübeck zusammen mit Thomas Hengelbrock. Und vorher sind Sie in dieser Woche, am Ende der Woche, zu Gast bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern Festival Klavier 360 Grad vom 8. bis 10. Juli in Ulrichshusen. Klasse, dass Sie vorher hier bei uns vorbeigeschaut haben. Herzlichen Dank,
Igor Levit. Super.
Das war Klassik à la carte. Schön, dass Sie auch dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.